queer ist etwas, das es immer schon gab. Und es gibt es auch in der Natur, das gibt es bei Menschen, das gibt es überall. Und das ist auch eigentlich nicht das Problem. Und wie gesagt, die Gravitation gab es ja auch schon, bevor sie entdeckt worden ist, bevor es einen Begriff dafür gab. Und heute sind wir halt in einer sehr politischen Welt, in einer sehr medialen Welt, wie du auch richtig gesagt hast. Diese mediale, auch überspitzte Darstellung des Queeren ist ja auch für die queere Community sehr problematisch.
Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Wir starten in den Kunstherbst und das ist in der Regel eine Phase, wo der Kunstmarkt sich besonders wichtig nimmt. Wir wollen dem ein bisschen entgegenwirken und ganz gerne hineinstarten mit einem Thema, das eigentlich immer aktuell ist. Es geht heute um das Thema Queer und was die Kunst mit diesem Begriff zu tun hat, wie viel auch da vielleicht überbrückt werden kann über das Vehikel Kunst. Und ich bin sehr froh, dass ich heute zwei Gäste hier habe, die über das Thema mir viel erzählen können, mich auch ein bisschen schlauer machen können. Und zwar ist das zum einen die Maria Nuic, die ist Kunsthistorikerin, hat ihre Dissertation über Renate Bertelmann geschrieben. Und auf der anderen Seite der Ophorus Ablinger, Maler, der mit seiner Kunst sich in Themenfelder hineinbegibt, die in diesen Begriff, in diesen Kosmos Queerness gut hineinpasst. Ein bisschen Begriffserklärung wird sein, aber ich möchte vor allem hineinfühlen und hineingraben in diese offenen Fragen, vielleicht auch ein bisschen dazu beitragen, dass man sich da ein bisschen weniger fürchten muss. Ich freue mich also und möchte mich bedanken fürs Kommen. Und ja, ich würde sagen, wir starten gleich los.
Ja, ich habe gerade meine Doktorarbeit beendet über Renate Bertelmann.
Gratulation.
Und meiner Professorin mal zur Kontrolle abgegeben. Und ich bin Kunsthistorikerin und meine Schwerpunkte sind eigentlich Performance-Theorie, Feminismus und das Queere kann man eigentlich ja nicht ohne Feminismus denken, finde ich. Also ich bin eine Verfechterin des Queer-Feminism, da Feminismus auch eine gewisse Form von Ethik bedeutet und das bedeutet auch eine Inklusion, also inklusives Denken. Egal welche Rasse, egal welche Ethnie, egal ob Mann oder Frau oder welche Sexualitätsform, das sollte doch alles möglich sein.
Gut, mitten hineingesprungen ins Thema. War das schon, du hast über Bertelmann, Renate Bertelmann geschrieben, war dieses Interesse oder generell dein Blick auf das Thema Queer auch schon davor ein Thema oder hat das in der Auseinandersetzung mit der Renate Bertelmann begonnen?
Eigentlich das Thema Queer war schon vorher wichtig für mich. Ophorus und ich haben schon einige Ausstellungen gemeinsam gemacht. Wir haben eine zweite große Ausstellung in einer Turnhalle, die ich kuratiert habe.
Da war Ophorus sehr speziell.
Sehr speziell.
Da war die Straßenwände, stell ich mir interessant vor. Ja.
Der Kletterseile.
Okay. Wir haben wirklich die ganze Turnhalle genutzt und Ophorus Arbeiten an die Kletterseile und dazwischen gehangen. Und das eigentlich zu zweit, beziehungsweise teilweise Ophorus auch ganz alleine. Ja. Und da war das Thema Queer für mich ganz wichtig. Vor allem bei deinen Arbeiten, Ophorus, du denkst ja den Begriff Queer ja noch weiter. Du bist ja von Haraway beeinflusst.
Ja, genau.
Moment, Moment. Also ihr müsst natürlich, also schaut.
Okay, erklären.
Haraway, ja. Ich meine, ich bin jetzt schon so ein bisschen ein Artifati-Typ, ja. Aber das wäre so das erste so Red Flag, so who the hell is Haraway? Aber wir sind noch in der Vorstellungsrunde. Okay. Ja. Aber du hast jetzt schon den Ophorus gefragt. Ophorus Ablinger, bitte auch du kurz dein Weg in die Kunst, wenn das kurz geht.
Ja, hallo. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich heute hier sein kann und ein bisschen über meine Arbeit als Künstler sprechen kann. Ich bin Ophorus Ablinger, ich bin bildender Künstler. Ich bewege mich sehr in dem Feld Körperlichkeit, Cyborgisierung eigentlich, Transhumanismus, Zukunftsformen, Cyborgs und das Ganze so ein bisschen oder eigentlich sehr stark aus einer Gender-Perspektive.
Genau. Mhm. Mhm. Und also für dich war das, ich meine, wenn du jetzt von Cyborgs redest und das geht für mich stark in eine naturwissenschaftliche Richtung auf, von der Methodik, aber ich habe deine Bilder gesehen und also rein technisch bist du dann eigentlich wieder total klassisch. Also unterbrich mich, wenn ich das falsch sehe.
Nein,
aber
das stimmt absolut.
Also das ist für mich eigentlich auch der Reiz, dass man eine Technik oder ein Thema hernimmt, also eine Art der Arbeit und das einfach auch dann auf ein komplett neues oder auf ein anderes Level setzt.
Genau, das war eigentlich auch, sag ich mal, so die Grundidee meiner Arbeit Transmask, und zwar, dass man sagt, man nimmt das alte klassische Gemälde, also Aussehen der Technik, wie man früher gearbeitet hat, das heißt, Ölfarben in Schichten gearbeitet und bricht das Ganze. Mhm. Wenn man meine Arbeiten kennt, weiß man auch, ich breche sehr auch mit so Körpernormen eigentlich und Körpergrenzen, also das Gemälde löst sich auf an manchen Stellen und also bis hin zu in grafische Elemente. Und genau das wollte ich eigentlich mit der Technik, wie ich sie verwende, auch wieder schaffen.
Mhm. Und das finde ich so spannend bei deinen Arbeiten, das Non Finito, das Unvollkommene wird bei dir mit dieser weißen Fläche quasi zu einem Infinito, zu einem Unendlichen.
Mhm, genau. Also der Begriff des Non-Finitus kommt ja aus der Renaissance eigentlich der beschreibt eigentlich im Prozess, dass man gewisse Flächen oder Sachen, also sagen wir mal auf dem Bild zum Beispiel, eigentlich kommt es auch hauptsächlich aus der Bildhauerei, nicht ausarbeitet, um andere Flächen, Stellen mehr in den Vordergrund zu rücken. Das heißt, eine Überhöhung der Ausdrucksstärke eigentlich von gewissen Flächen dann.
Mhm.
Und das ist auch ein Begriff, mit dem ich gerne arbeite. Und für mich fungiert das Gemälde eigentlich auch so wie eine Zeitkapsel irgendwo. Also auch die Auflösung von Zeit und Raum. Das heißt, von der Vergangenheit, das klassische alte Ölgemälde, bis hin zur Gegenwart und bis hin zur Cyborgisierung in die Zukunft quasi. Und insofern finde ich auch eben das in Summe spannend, das klassische Gemälde aufzubrechen. Meine Motive stehen oft oder meistens in weißen Raum, in einem Nichtraum. Und so löst sich auch irgendwo wieder das Gemälde auf an der Wand, das an der weißen Wand hängt natürlich.
Na gut, aber da müsste, die Wand ist ja oft nicht weiß. Ja?
Genau.
Also das ist eigentlich ein heikles Thema, auch immer wieder, mit dem ich konfrontiert bin. Weil wenn wir bei uns in der Galerie etwas präsentieren, die Wand ist frisch ausgemalt, die Beleuchtung ist perfekt eingestellt, dann findet sich ein begeisterter Käufer und bei dem zu Hause schaut das natürlich ganz anders aus, weil vielleicht wurde das letzte Mal vor 7 Jahren ausgemalt, das ist schon ein bisschen, da wird viel geraucht. Also so diese Umgebung mit einzubeziehen, ist das nicht ein bisschen tricky?
Für mich in meinen Arbeiten geht es sehr stark auch um Staging, also das heißt auch, ich arbeite mit dem Begriff Camp auch. Camp ist eine Überinszenierung, die auch stark, also eigentlich aus der queeren Subkultur kommt. Drag zum Beispiel, ganz klassisch, ist Campy. Und mir geht es auch darum, meine Gemälde zu inszenieren, auch im Raum. Also das heißt, ich gehe öfter auch installativ in den Raum rein und ich denke den Raum schon ganz gern mit, wenn es möglich ist. Mhm. Das geht natürlich, also das bezieht sich dann meistens auf Ausstellungen, wo man den Raum kennt. Also raumbezogen arbeiten finde ich auf jeden Fall auch sehr spannend, mhm, wie eben die Maria und ich das auch schon gemacht haben in dieser Ausstellung in No Sports, Just Arts. Und genau, also wie gesagt, also ich finde es immer spannend, wenn man den Raum mitdenkt, mhm, und nicht sagt, okay, das Gemälde oder der Raum im Gemälde ist da vorbei, wo die Leinwand vorbei ist.
Mhm. Und diese Raumerweiterung spiegelt sich eigentlich auch in dieser Körpererweiterung wieder. Mhm. Wo fängt der Körper an? Wo hört der Körper auf? Was bedeutet ein Körper heute? Ist mein Handy, das ich in der Hand halte, schon eine Körpererweiterung? Ist der Herzschrittmacher
heutzutage schon fast?
Ja, aber ist der Herzschrittmacher eine Körpererweiterung? Und wie schaut es dann mit diesen modernen Prothesen aus, die man bewegen kann? 3D-Print, also 3D-Prothesen zum Beispiel, die funktionieren ja so, dass du wirklich die Hand dann bewegen könntest oder kannst. Mhm. Und Studien haben gezeigt, dass eben die Prothese auch Auswirkungen auf die Synapsenbildung haben. Mhm. Das heißt, wir interagieren mit der Prothese. Also die Prothese und der Körper sind nicht zwei verschiedene Entitäten, zwei verschiedene Teile, sondern sie gehören dann quasi durch diese Interaktion zusammen.
Mhm. Wir befinden uns ja auch in einer Zeit, wo es sehr, sehr stark um diese Körperoptimierung geht irgendwo auch. Und krass.
So, Entschuldigung, wenn ich dich gut unterbreche. Das kann man ja, du redest von Prothesen, das ist, glaube ich, total wichtig, aber ich glaube, du sprichst jetzt an so plastische Chirurgie, die auch so ein bisschen ad absurdum geführt wird. Also ich weiß nicht, wer braucht noch einen größeren Busen oder Implantate im.
Ja, das kann man so auslegen. Allerdings, wir sprechen ja von Optimierungen schon mit einer, also von, wenn wir von einer Brille sprechen, sprechen wir schon von einer Optimierung irgendwo. Ich glaube halt, wir sind in einer Zeit, da geht vieles, wir sind auch in einer Zeit, wo halt auch zum Beispiel Körperkult ganz, ganz, ganz groß geschrieben wird, eben gerade auch in einen schwulen, queeren Kontext, und das sind ja auch alles Körperoptimierungen oder auch, da kann man auch in die Biologie noch weiter reingehen, dass man sagt zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel und so weiter und so fort, Haartransplantationen, keine Ahnung, also da glaube ich, sind da die Grenzen, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr verschwimmend zwischen diesen, wie man zum Beispiel sagt, der Prothetik irgendwo. Mhm. Man braucht das bis hin zu, man optimiert, man versucht das Beste irgendwo aus dem Menschlichen rauszuholen, sage ich jetzt mal. Ich glaube, dass das irgendwo auch das Streben von ewigem Leben, von ewigem Leben irgendwo ist. Mhm.
Ja, jetzt, wo du das sagst, dieses Unendliche, gell? Das ist ja auch etwas, was eben in diesem Streben nach der ewigen Jugend oder nach der Unendlichkeit der Seele ja auch im Begriff des Cyborgs weitergedacht werden kann. Mhm. Was wird denn passieren, wenn unser Bewusstsein auf einen Computer hochgeladen wird? Ist dann unsere Seele unendlich auch in dieser Form? Kann sie dann auf jeden anderen spezifischen Körper auch wieder zurückübertragen werden? Findet dann so auch, also wir sind da schon wieder im Begriff des Science Fiction, aber das sind Überlegungen, die heute real sind. Und wir sollten uns eben heute auch darüber Gedanken machen, wie geht der Mensch damit um? Welche Ethik wird da definiert? Mhm. Welche Politik wird da auch betrieben? Sind wir schon in diesem Wild West drinnen, wo vielleicht schon Grenzen überschritten worden sind?
Da habe ich eine Frage jetzt an dich, Maria, als so eine tiefe wissenschaftliche Frage. Der Begriff queer, in welcher Wissenschaft lässt sich das jetzt am besten behandeln? Oder wo hat man die beste Chance, anhand welcher Modelle kann man den Menschen erklären, was das überhaupt bedeutet? Also ich meine, wir müssen jetzt nicht anfangen bei der Begriffserklärung, da kann sich jeder jetzt mal hinsetzen und kurz mal googeln, ne? Das geht relativ schnell. Aber jetzt mal abseits der Kunst, in welchem Lebensbereich sollten wir diesen Begriff klären für uns? Ist das so die Soziologie? In der Gesellschaft?
Interdisziplinär, würde ich sagen.
Also es funktioniert nur interdisziplinär?
Interdisziplinär. Mhm. Also wenn wir jetzt zum Beispiel uns die Natur anschauen, die Biologie anschauen, es gibt über 450 verschiedene Tierarten, wo es trans- oder homosexuelle... zum Beispiel. Aber es gibt über 450 Tierarten, die eben queer sind. Mhm. Und der Mensch, der besitzt eine gewisse Moral, gerade auch in dieser konservativen Abteilung, die dann sagt, das ist aber unnatürlich. Mhm. Queer zu sein ist unnatürlich. Und da stellt sich dann die Frage, ist dann der Mensch unnatürlich, wenn die Natur doch eben queer ist?
Oder die Wissenschaft, oder ich meine, das, was wir glauben.
Also ich, was ich auch gerne mache, ist, klar, man kann über Moral reden, aber Moralvorstellungen ist ein viel schöneres Wort, weil es ist eine Vorstellung, eine Fantasie von etwas, das wir glauben, dass es so zu sein hat. Und die Moral ist aber trotzdem in einem stetigen Wandel. Und wenn ich da zum Beispiel an den Humanismus denke, an Kant, die Freiheit des einen hört da auf, wo die Freiheit des anderen beschränkt wird.
Ja, das haben wir so oft gehört.
Und warum können wir das nicht endlich anwenden, auch in
das
unserer
sagen
Gesellschaft?
Nämlich alle, aber tun tut's niemand.
Tun tut's niemand.
Aber Moment mal, ich muss kurz sortieren. Du sagst interdisziplinär, also queer ist, würde ich jetzt verstehen, so als Haltung, ja? Wie man das Leben sieht, auch eine gewisse Offenheit braucht. Aber es ist auf keinen Fall ein Stilmittel, oder? Würde ich das jetzt mal so sehen. Wenn du jetzt mit deiner Kunst, Ophorus, wenn du sagst, okay, du schaffst deine Kunst in diesem Umfeld oder mit der Einstellung, dass für dich die Gesellschaft offen ist, dass du über Grenzen hinweg siehst, dass du schaust, wie kann man etwas neu definieren, dann passt das in diesen Kanon, aber man muss es ja nicht als queere Kunst bezeichnen. So ähnlich wie Sezessionskunst oder der Sezessionismus ist ja auch eine Haltung als ein Stil. Also könnten wir das irgendwie so definieren, dass queer ist jetzt kein Stil?
Oder kann queer auch ein Stil sein? Queer kann sicher auch ein Stil sein, weil, wie gesagt, es gibt da stilistische Mittel, mit denen man arbeiten kann und mit denen ich zum Beispiel auch arbeite. Wenn man zum Beispiel gerade so von Überinszenierung spricht oder auch so von meine Arbeiten wirken, also die Posen wirken ja teilweise barock, das heißt, es ist überinszeniert bis hin zu Voguing-Posen tatsächlich, und das ist schon tatsächlich etwas, was aus einer queeren Subkultur stammt.
Aber barock wäre jetzt schon mal ein Stil.
Barock war es ja, wenn man jetzt barock mal so ein bisschen reflektiert, war das ja auch sehr too much irgendwo, und man kann da sicher Parallelen finden. Ob man sagt, keine Ahnung, queer ist jetzt ein Stil in dem Sinn, glaube ich nicht. Also müsste man weiter darüber diskutieren.
Können wir ja mal, ich meine, dafür sind wir ja da. Was sagst du, Maria?
Ja, es ist so, dass queer definitiv ein politischer Begriff ist, genauso wie Feminismus ein politischer Begriff ist.
Es ist eine politische Haltung auch irgendwo, und es ist ja, wenn man von queer spricht, ist es ja eigentlich das, was das Anderssein quasi beschreibt, also auch ein Gegenentwurf zu einer heteronormativen Lebensrealität. Das heißt, da geht es ganz klar um Machtstrukturen, die man angreift. Also insofern kann man das Queere schon auch als sehr, sehr gutes Werkzeug verwenden. Für mich ist das sehr wichtig, eben es als Werkzeug zu verwenden, um Sachen in Frage zu stellen in unserer Gesellschaft. Warum funktionieren Sachen, wie sie funktionieren? Sollte man das vielleicht nicht auch mal überdenken, gerade so auch wenn es um Männlichkeitsbilder geht oder was auch immer. Also ganz, ganz viele Bereiche, die da eigentlich mit reinspielen.
Wenn ich mir so den feministischen Leitspruch der 70er Jahre anschaue, das Politische ist privat, das Private ist politisch. Ich fange doch mal an.
Ja, das passt schon. Ne? Das ist ja genau, schau, das macht den Reiz dieses Formates.
Nein, aber ich hatte das im Kopf richtig.
Also das Private ist politisch.
Ja, wenn ich mir den feministischen Leitsatz der 70er Jahre anschaue, das Private ist politisch, dieser kann ebenso heute auf das Queere übertragen werden. weil da ist auch das Private politisch. Das geht darum, dass man so, wie man ist, auch in der Öffentlichkeit die Rechte bekommen möchte, dass man so auch gesehen werden möchte, dass man so akzeptiert und respektiert werden möchte. Und die Statistiken der Gewalt gegenüber queeren Personen zeigt aber, dass das noch nicht da ist.
Mhm. Ich glaube, da kann man, ich meine, es ist uns allen klar, dass man, dass da wahrscheinlich, also das Feminismus ist auch noch nicht, also wenn alles super wäre, dann bräuchte man vieles nicht.
Ja. Hätten wir auch die Femizide nicht.
Und wenn es irgendwelche, ich glaube, wenn es Missstände gibt, dann gibt es zum Glück Menschen, die sagen, hoppla, das kann so nicht gehen. Was natürlich auch interessant ist, wir leben ja zwar in der Gegenwart, aber wir haben natürlich alle irgendwie so eine Vergangenheit. Und ich glaube, wenn du heute die Kunstgeschichte, wie sie geschrieben wurde in den letzten 250 Jahren, gehen wir mal von den letzten 250 Jahren aus, da kommt dann ein neuer Begriff, eine neue Sichtweise, und dann könnte man eigentlich diese ganze Kunstgeschichte ja neu schreiben, weil man muss ja dann sagen, okay, wo war das Queere in der Kunst von, gut, wenn man jetzt vom Caravaggio redet, muss man länger als 250 Jahre zurückschauen, aber das war ja dann immer schon da.
Also ganz anders würde ich das jetzt auch nochmal formulieren.
Es war da.
Ganz anders würde ich das auch formulieren. Also wir haben ja eine Geschichtsschreibung. Mhm. Und der andere Blick dieser Geschichtsschreibung hat auch postkoloniale Studien, postkolonial Studies ermöglicht. Warum? Weil diese eine spezifische Geschichtsschreibung auch einen spezifischen Blick innehat, aber nicht den anderen Blick. Und wenn wir das alles unter diesem heteronormativen Blick lesen, dann merken wir nicht, was drumherum eigentlich passiert. Mhm. Und ebenso könnte man dann auch weiter argumentieren, wie schaut es denn wirklich mit der Geschichtsschreibung aus? Welche Könige und Kaiser haben denn ein bisschen die Geschichte verfälscht zu ihren Gunsten? Mhm. Also so ziemlich alle eigentlich. Mhm. Und definitiv sollte man die ganze Geschichte unter den heutigen Perspektiven und Blickwinkeln nochmal neu denken.
Cool, wir sitzen hier in einer Bibliothek, also in unserer Bibliothek von Kiese und Schweiger. Also könnte man eigentlich jetzt man müsste es natürlich jetzt sortieren, schauen, lesen, prüfen und dann wahrscheinlich, ich meine, man muss ja nicht gleich alles wegschmeißen, aber ich glaube, es ist, glaube ich, schon interessant, alles das, was wir haben, vielleicht unter diesen neuen Aspekten einfach noch einmal diskutieren und einfach vielleicht so ein kleines Zettelchen hinein, so, ja, ich meine, ich liebe den August von Pettenkofen, ja, und der Abhard Weichselgärtner, der hat das Buch 1916 geschrieben, ja, ist noch immer das Standardwerk zu Pettenkofen. Das kannst du heute kaum mehr lesen, ja, es ist so eine eigenartige Sprache, und der Abhard Weichselgärtner, ich weiß nicht, wie er politisch gestanden ist, aber da müsste man hinten zumindest jetzt hineinlegen, so, ja, Abhard Weichselgärtner geschrieben 1916, der hat sicherlich nicht darüber nachgedacht, was das Queere in der Kunst sein könnte. Nicht? Muss ja auch nicht. Ja. Wie wichtig ist euch, ich meine, bei dir, Ophorus, ist klar, ich meine, für mich, du machst deine Kunst, du kannst dem ja gar nicht
entkommen.
Ja, ich meine, ich denke mir, jede Künstlerin steht im Atelier und breitet ihre Seele vor uns aus. Ja. Das ist so persönlich, da gibt es auch, glaube ich, kein Kalkül. Du Maria, als Wissenschaftlerin, du kannst wahrscheinlich, wenn du jetzt einen Auftrag bekommst, einen Text zu schreiben über, ich weiß nicht, Albrecht Dürer, dann würdest du vielleicht das Queere auch mal auf der Seite lassen können und so methodisch, kunsthistorisch, also du kannst dich entscheiden. Du, Ophorus, kannst du dich auch entscheiden?
Ich glaube schon sehr wohl auch, also dass es eine Entscheidung ist, welche Themen man in der Kunst angeht. Mhm. Aber natürlich bei mir spielt auch meine Sozialisierung dazu. Also ich bin auch in einer Platte groß geworden, in der Kleinstadt, und bin natürlich auch viel mit, ich sage jetzt mal, toxischer Männlichkeit konfrontiert gewesen. Und in diesem ganzen Prozess, auch während dem Studium, es ist ja auch ein extremer Prozess der Selbstfindung, findet man seine Themen raus irgendwo und man will sich auch irgendwann nicht mehr verstellen. Und natürlich sind es auch Themen, von denen man denkt, dass sie gesellschaftspolitisch relevant und wichtig sind. Und man will diese Themen nach außen tragen. Und ich suche den Diskurs oder Diskussion. Ich finde es manchmal auch interessanter, sich mit Themen ein bisschen außerhalb der queeren Bubble dann reinzusetzen, zu platzieren und auch das ganze Thema einem breiteren Publikum näher zu bringen.
Mhm. Also quasi die Kunst als Vehikel?
Ich finde, ja, ich finde, ja, ja.
Also ich finde, die meiste Kunst hat gewisse autobiografische Aspekte, die einfach auf sowohl auf das Leben als auch eben auf die Kunst sich auswirken. Aber was du vorhin gesagt hast, also ich glaube, wir müssen gar nicht so weit in der Geschichte zurückschauen, wenn wir uns zum Beispiel die entartete Kunst anschauen. Und heute ist auch ein ganz wichtiger Begriff die Kunstfreiheit. Was ist noch erlaubt in der Kunst? Was darf man machen? Was wird zensuriert? Wir sind da auch nicht so weit entfernt von einer gewissen Umstrukturierung. Und da ist es eben besonders wichtig, wie du vorhin gesagt hast, ja, queer ist auch eine Haltung, eben Haltung zu beziehen. Und was ich beim Begriff Haltung so schön finde, ist, es bedeutet nicht nur eine körperliche Pose, sondern eben auch eine geistige Positionierung. Und für beides braucht man eigentlich Rückgrat, egal in welcher Form.
Ich meine, ich bin immer wieder konfrontiert mit Unverständnis von Menschen für gewisse Kunst. Ja? Also diskutiere mal mit einem Wanderverein älteren Semesters über die Notwendigkeit von Schüttbildern von Hermann Nitsch. Da reden wir jetzt nicht über, lassen wir den Otto Mühl mal außen vor. Und diese Sätze wie, das kann ich doch auch oder das lasse ich meinen Enkel machen und solche Sachen. Also ich glaube, wenn man in der Kunst sich bewegt und seine Themen vorbringt, dann trifft man einfach immer auf Menschen, die es halt einfach nicht sehen oder nicht sehen wollen oder auch nicht sehen können. Jetzt ist ja das Thema queer für sehr viele Leute ja auch irgendwie ein Reizthema, oder? Fühlen sich genervt. Ich weiß nicht, ich bin auch ein Social-Media-Benutzer, da gibt es dann diese Talkshow-Master, die sich darüber aufregen, wenn dann so ein Gast sagt, ja, meine Pronomen sind. Und das ist oft das, was dann irgendwie in die Medien kommt, ja, so wie bei die Menschen, die das Klima schützen wollen. Und also das sind einfach Themen, die einfach hochkochen. Ist vielleicht die Kunst, und weil ich die Kunst vorher als Vehikel genannt habe, ist es vielleicht etwas, wie kann man es den Menschen, also wenn ihr müsst niemanden in eurer Bubble überzeugen und mich braucht sie wahrscheinlich auch nicht überzeugen, ja, sonst würde man nicht hier sitzen, aber wie kann man die Menschen da abholen und irgendwie so sanft, es geht ja nicht darum, dass man sie komplett umdreht, aber dass man ihnen ein paar Prozent Queerness einimpft.
Du, ich bin ja gestern dem Christoph begegnet, ja, und er hat dann
den Christoph Habres
bin ich gestern begegnet und er hat dann der anwesenden Gesellschaft eben erzählt über das Thema Queer und hat dann diesen Spruch, den ich bei unserem ersten Meeting gebracht habe, die Gravitation gab es ja schon, bevor sie entdeckt worden ist. Also er hat diesen Spruch dann gebracht, hat dann erzählt, wie eine halbe Stunde später, wie wir weg waren, dein Vater gefragt hat, ja, was ist denn da, du sofort diesen Spruch gebracht hast. Und ich glaube, das kann man wirklich so ganz einfach beschreiben. Queer ist etwas, das es immer schon gab. Und es gibt es auch in der Natur, das gibt es bei Menschen, das gibt es überall. Und das ist auch eigentlich nicht das Problem. Und wie gesagt, die Gravitation gab es ja auch schon, bevor sie entdeckt worden ist, bevor es einen Begriff dafür gab. Und heute sind wir halt in einer sehr politischen Welt, in einer sehr medialen Welt, wie du auch richtig gesagt hast. Diese mediale, auch überspitzte Darstellung des Queeren ist ja auch für die queere Community sehr problematisch.
Wir unterbrechen unser Gespräch nur, wenn es wirklich wichtig ist. Myalgische Enzephalomyelitis, chronisches Erschöpfungssyndrom, kurz ME/CFS, ist eine schwere chronische Erkrankung, die verschiedene Körpersysteme beeinträchtigt. Die We and Me Foundation der Familie Ströck sagt dieser Krankheit den Kampf an. Wenn ihr helfen wollt, findet ihr alle notwendigen Details in den Shownotes. Und jetzt geht's zurück zur Folge.
Da bin ich deiner Meinung. Ich glaube grundsätzlich auch, dass wir gerade in einer Zeit leben, wo sich sehr, sehr viel ändert, also wo wir auch sehr viel radikale Veränderungen haben. Mhm. Ob das eben auch durch Technologien zum Beispiel passiert oder irgendwelche neuen Errungenschaften, soziale Phänomene, Social Media, was auch immer. Und ich habe das Gefühl, dass gerade so bei den jungen Leuten das Bedürfnis entsteht, neue Identitäten zu schaffen. Und das ist natürlich, glaube ich, auch ein Mitgrund, warum das sehr, sehr, sehr stark präsent ist, dieses Thema. Mhm. Andererseits glaube ich halt auch, der Mensch an und für sich ist ein Wesen, das Identitäten sucht. Es sucht Zugehörigkeit. Mhm. Also
Fußballclub.
Zum Beispiel. Und ich denke, es ist wichtig und es ist ja trotzdem, wenn wir von Queerness sprechen, ist es ja immer noch eine Minorität. Das heißt, ein sehr, sehr geringer Prozentsatz. Und
aber Entschuldigung, wenn ich dich jetzt unterbreche, das ist doch, macht doch überhaupt keinen Sinn, weil ich meine, etwas, was die Vielfalt in den Vordergrund, da können wir doch alle hinein. So, also letztendlich sind wir dann ja alle queer, oder?
Das ist eine Definitionssache und also der Begriff Queer, was ja auch sehr interessant ist, der ist ja für sich noch nicht abgeschlossen. Also der verändert sich ja noch irgendwo.
Er ist sehr performativ.
Ja. Er ist sehr performativ und es gibt auch unterschiedliche Auslegungen. Also gibt natürlich auch Leute, die sagen würden, nein, du kannst keine heteronormativen Menschen damit reinnehmen.
Aber ja, weil man dann eben auch die Erfahrung der queeren Personen.
Genau, auch das natürlich, also man geht ja auch durch eine Art von Traumata. Also du bist ja auch konfrontiert dein Leben lang mit Ausgrenzung zum Beispiel oder einfach auch mit Homophobie, sage ich jetzt mal, was ja auch in unseren Körpern eingeschrieben steht. Also der Körper ist auch irgendwo ein Archiv dann und also
der Körper ist Archiv, ist schön.
Ja, und das ist auch etwas, mit dem ich arbeite in meiner Kunst. Mir geht es darum, diese Kodierungen quasi, die uns eingeschrieben stehen, durch unsere Prägungen, die umzuschreiben. Mhm. Und auch zum Beispiel, wenn es jetzt um ich sage jetzt mal, klassische Schönheit geht oder Ideale geht, die neu zu definieren und auch Körpergrenzen und Gender, was auch immer.
Mhm. Schön. War vielleicht der Einwurf im Fußballclub total unpassend. Weil ich glaube, da könnte man noch relativ, da könnte man viel,
müsste
man
noch viel tun. Aber schau mal, Axi, es gibt da schon eine Notwendigkeit, warum man queeren Communities doch auch mal zuhören sollte und hinschauen sollte, warum sie auch medial vertreten sein sollten in einer gewissen Form, ist nämlich, wie ich schon vorhin gesagt habe, die Gewaltstatistiken sind eindeutig. Mhm. Und wir reden da von einer Minderheit. Mhm. Und das ist sehr, sehr problematisch. Und wenn wir jetzt nicht einen gesellschaftlichen Diskurs darüber beginnen, was eigentlich Diversität bedeutet, was Inklusion bedeutet, was eben Offenheit bedeutet und wie man damit umgehen soll und was man da machen kann, dann wird es vielleicht 200 Jahre dauern, bis wir da sind. Also irgendjemand muss auch diese politische Arbeit im Hintergrund machen.
Was wir machen können, ist irgendwie in unserem Thema oder ich zumindest so in meinem Thema da irgendwie weiterzukommen. Ich meine, ich habe mich in den letzten paar Wochen mehr mit dem Thema beschäftigt als zuvor. Da hinten liegt ein Buch, das habe ich von der Maria in die Hand gedrückt bekommen und ich von Mal zu Mal, wenn wir uns treffen, muss ich mir irgendwie eine neue blöde Ausrede einfallen lassen. Aber ich nehme es mir mit in die Ferien, wenn ich es mir mitnehmen darf. Es wird eine große Reise antreten, das Buch. Aber ich habe mich mit dem Thema jetzt intensiver beschäftigt, auch weil ich habe so Podcasts gehört, weil das natürlich auch in der Kunst jetzt, es kommt natürlich an meine Ohren über die Kunst. Was ist denn, weil du, jetzt würde ich vielleicht ganz gern zu dem Punkt kommen, wo du gesagt hast, dass Offerus Arbeit von wem beeinflusst war?
Donna Haraway,
bitte. Also nicht unbedingt jetzt Donna Haraway, aber wer oder was sind so, Vorbilder, die wir alle kennen, wo man eindeutig sagen kann, so Idole der Kunstgeschichte, da ist Queerness drin ohne Ende.
Also ich finde das schon wichtig.
Ja, Dana Haraway.
Ja.
Judith Butler, Judith
Butler hat das Ganze natürlich in den 90er Jahren ganz auf ein anderes Level gebracht und heute natürlich Sarah Ahmed oder Karen Barad oder also es gibt sehr, sehr viele Wissenschaftlerinnen.
Didier Eribon auch sehr wichtig.
Okay, das sind die Wissenschaftlerinnen.
Genau, aber jetzt und kunsthistorische Kunst zu betrachten, da können wir einfach, ich sage mal jetzt Marcel Duchamp, Andy Warhol, es ist auch ganz lustig, wenn Francis homophobe Bacon. Menschen dann zu Hause an Andy Warhol hängen haben und dann eigentlich nicht, also sich mit dem Thema nicht wirklich auseinandersetzen. Aber wie du auch gesagt hast, was ist mit Caravaggio? Also es geht ja noch viel weiter zurück.
Ja, es ist, glaube ich, so. Es ist natürlich, also ich meine, Francis Bacon und Andy Warhol, die, also waren beide homosexuell, glaube ich.
Ich meine, anders ist es ja bei Renate Bertelmann.
Warte mal, ganz kurz. Um da jetzt, da geht es ja, also für mich wäre es so irgendwie, wo ist Queerness versteckt, wo man es nicht erwarten würde? Ja? Also ich weiß jetzt, wenn da Andy Warhol jetzt seine Zeichnungen macht, vielleicht intim oder für sich, das ist relativ leicht zu sagen, ja okay, das ist so queer und ich meine, Francis Bacon ist für mich ein absoluter Gott. Ja? Das ist mir auch, ich bin so geprägt, es ist mir vollkommen wurscht, wie die Umstände waren, warum, wieso, weshalb. Diese Bilder sind einfach göttlich, magisch, Wahnsinn. Ja? Und es ist mir auch vollkommen wurscht, ob die jetzt von einem Mann, einer Frau, einem heterosexuellen Menschen, einem homosexuellen Menschen gemalt wurden. Ich finde sie einfach, da ist das Werk da einfach überdimensional groß. Und wahrscheinlich gibt es viele Leute, die sagen, ich will das auch gar nicht angetastet wissen. Vielleicht möchte der New York City Manhattan Attorney, der seinen fetten Warhol da an der Wand hängen hat im Wohnzimmer, der will das gar nicht hören. Ja, da kommt jemand rein und sagt, ja, das ist ja queere Kunst. Ja, sagt er, raus hier, ja, I don't want to hear it. Aber vielleicht eben doch.
Es ist, keine Ahnung, es gibt ja auch den Begriff des Hetero-Washings, was auch eben in der Kunst viel passiert, wo das einfach verschwiegen wird, dass die Personen queer-hetero waren. Und das ist natürlich auch eine Problematik, weil dadurch, also verschweigst du eigentlich, dass es das gibt. Und deswegen sind diese Kämpfe auch nach wie vor so wichtig. Und ich denke mir halt auch so gerade so, es gab es in der Renaissance und gerade so, wir haben auch Vorlesungen an der Akademie zum Beispiel gehabt, wo es um eine queere Lesart der Renaissance ging. Und auch so gerade so, wenn es um diese Hermaphroditen ging und so weiter. Also das war schon Kunst, die war auch da, aber die ist natürlich dann eher so im Schlafzimmer versteckt worden. Also es ist halt gesellschaftlich nicht offen gelebt worden. Aber wie gesagt, das gab es immer und das wird es auch immer geben. Und ich denke mir gerade, wenn wir von Francis Bacon sprechen, der auch ein sehr, sehr großes Idol für mich ist und mich sich in meiner Jugend sehr viel inspiriert hat, da steht ja auch so dieser Schmerz in diesen Körpern eingeschrieben, so dieses Verzerrte, dieses sich, keine Ahnung, dieser Prozess einfach, auch mit einem Trauma irgendwo konfrontiert zu sein. Also für mich gerade so bei Francis Bacon steht auch so die Queerness ganz klar, ganz groß im Vordergrund eigentlich.
Und natürlich dann auch Dadaismus, Surrealismus, also da in der Phase definitiv auch. Und du hast ja vorhin über Identitäten gesprochen. Bei Renate Bertelmann zum Beispiel, sie hat ja in dem Werk Metamorphose von 1969 sich in Kleidung ihrer Mutter verkleidet und dann sich selbst fotografiert, um gewisse Rollen auszuprobieren, um Rollen auch zu analysieren. Dann in der René-Serie 1977 hat sie sich dann als Mann verkleidet, um auch gewisse Gestiken und auch wieder Rollen zu analysieren. Und eigentlich auch diese Rollen, die man auch annimmt und ausprobiert, sind ja auch eine gewisse Form von Identitätssuche.
Ich glaube, ich würde ganz gerne nochmal, die Bertelmann möchte ich ganz gerne nochmal dann kommen, aber vorher jetzt so bei Francis Bacon. Es gibt ja diesen ich bin, das zumindest, höre das immer wieder, es gibt diesen Ausdruck in der, am Kunstmarkt, das Pink Pound. Ich weiß nicht, ob euch das geläufig ist. Das ist das Geld, das also aus der schwulen Community in den Kunstmarkt hineinfließt. Und das ist dann, da geht es genauso um einen heiligen Sebastian, der irgendwie so schön lebendig da mit ein paar Pfeilen durchbohrt an einem Baum angebunden ist. Aber auch sicherlich Francis Bacon oder vielleicht Andy Warhol. Ist das ein Begriff? Sagt euch das überhaupt was? Ist Pink Pound etwas, womit ihr was an? Habt ihr schon mal gehört oder nicht?
Also ich muss sagen, ich höre den Begriff zum ersten Mal tatsächlich.
Ja. Okay. Ja, ich kenne den Begriff.
Ja. Ja. Ist das etwas, muss man damit aufräumen? Ich meine, ist das etwas, was hinter vorgehaltener Hand kommuniziert wird? Ich meine, dass es viele reiche Menschen gibt, die ich sage jetzt mal in der Kunst, ich meine, es gibt ja auch Künstler, die Mel Ramos gerne haben, weil das halt immer irgendwelche Pin-Up-Girls in Cocktailgläsern sind. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es dann die Sammler, die halt eben den entblößten Jüngling gerne im Wohnzimmer hängen haben.
Ja, ich finde, da kategorisiert man wieder sehr, sehr stark. Ne? Ja. Mag man jetzt Vanilleeis oder mag man jetzt Schokoladeneis?
Ja.
Und selbstverständlich, wenn jemandem gewisse Körperlichkeiten und Stile gefallen, dass man die dann auch sammelt. Das kann ich durchaus nachvollziehen, aber ich würde das jetzt nicht schubladisieren.
Mhm. Aber würde sich diese Bewegung oder die Haltung dagegen wehren, dass sie das auch irgendwie einsetzt, um Leute zu motivieren, viel Geld auszugeben? Ich weiß nicht. Also ich weiß so, also ich hatte vor ein paar Tagen so ein Telefonat mit einem Menschen, wo ich mir eigentlich immer gedacht habe, mit dem möchte ich auf gar keinen Fall was zu tun haben. Ja. Und es war irgendwie so eine verpasste Chance für mich, meiner Haltung so Ausdruck zu verleihen. Und ich habe es nicht geschafft, aus Höflichkeit oder Zurückhaltung oder wie, was auch immer. Wie weit geht man oder wie weit würdest du gehen, Ophorus, wenn du sagst, meine Kunst, ich weiß nicht, würdest du dich instrumentalisieren lassen von einem Kunstmarkt, der dann sagt, wir kaufen deine Bilder for a certain reason, mit der du vielleicht nicht einverstanden wärst? Ich weiß nicht, ob das jetzt klar ist, ob das als Frage gültig ist.
Also die Frage ist sehr komplex und schwierig natürlich zu beantworten, aber gerade so, es ist jetzt die Frage, es ist ja auch, wenn wir von Werbung sprechen, da passiert ja auch viel Pinkwashing. Mhm. Da gibt es auch zwei Seiten. Die eine Seite sagt, es ist sehr wichtig, dass das passiert, weil du dadurch einfach eine Masse erreichst, ein Mainstream irgendwo. Und die andere Seite sagt natürlich, es bringt uns, der Community, nichts.
Ja.
Wir haben nichts davon. Ich würde mich jetzt nicht komplett verbiegen. Ich würde jetzt zum Beispiel auch nicht, also keine Ahnung, wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, schwuler, queerer Künstler, ist das okay für mich, weil das ist ja das, was ich bin.
Ja.
Aber wenn es jetzt heißt, keine Ahnung, wir nehmen jetzt nur den Science-Fiction-Aspekt dieser Arbeit und wir waschen den Ophorus jetzt hetero, das wäre schwierig, glaube ich, ja. Das wäre schwierig. Also ich glaube eher, man muss das so sehen. Und natürlich ist auch gut, wenn diese Themen am Kunstmarkt gesehen werden und auch, wie gesagt, aufmerksam zu machen, hey, wir waren immer da und vor allem wir waren immer ganz stark im ganzen Kunstkulturbereich da.
Mhm, Aber es ist ja klar, dass jetzt, ich meine, die Industrie ist ja ein Biest. Ja? Die haut sich ja auf alles drauf, was irgendwie vermarktbar ist. Ja? Und wenn jetzt plötzlich auf der ganzen Welt Galerien ihr Programm umstellen und sagen, okay, zumindest zweimal im Jahr brauchen wir Ausstellung, die irgendwie queere Inhalte haben.
Aber jetzt muss ich dich ganz ehrlich fragen, ja. Passiert das so nicht schlimm? Und passiert das nicht schon längst? Zeigt das nicht auch eine Art von Inklusion?
Ich glaube schon. Ich glaube nämlich schon. Ich glaube, man muss natürlich von denen trennen, die sich auf so ein Thema draufsetzen.
Weil es en vogue ist, ja.
Sozusagen so, dann mache ich das halt auch mit. Ja. Oder Institutionen oder Menschen, die es aus einem ganz natürlichen Antrieb vorantreiben. Und ich meine, meine Frage, die so ein bisschen provokant war, ist, ich glaube ja, dass du, wenn du für dich neue Fakten schaffst, durch ein Bild. Dann kommt der Markt. Ja? Und der Markt ist ja genauso ein Biest wie die Kunst. Ja? Und ich glaube einfach, wenn die Kunst gut ist, dann gewinnt sie diesen Kampf. Ja? Dann lässt sie sich eben nicht vereinnahmen. Und wenn sie sich vereinnahmt, dann ist sie trotzdem der Sieger, weil dann hat man die Leute, die es vielleicht, die hat man dann vielleicht so hingebogen, aber man hat sie nicht gewinnen lassen. Also ich glaube, diese Leistung, diese Kraft, diese Energie, die entsteht bei dir im Atelier und du schaffst dann ein Werk und du gewinnst. Deine Kunst gewinnt. Ist doch ein schöner Gedanke, oder?
Sehr schön gesagt. Mhm.
Ja. Aber also, es kann dir trotzdem nicht wurscht sein, was dann damit passiert.
Es ist einem nie wurscht. Also ich, keine Ahnung. Natürlich, also man sollte schon auch als Künstler oder Künstlerin darauf achten, was man vertreten kann. Also ich würde jetzt bei keiner ÖVP, FPÖ, Kunstausstellung irgendwie ausstellen, die jetzt irgendwie glauben, sie brauchen vielleicht auch einen Pride-Wagen, was auch immer, weil es mehr Wählerschaft lukrieren dadurch. Das würde ich nicht machen, natürlich nicht.
Gut, eine knallharte Absage.
Ja, das wäre definitiv, das wäre wieder Pinkwashing.
Ja, natürlich, da würde ich mich verbiegen.
Aber gibt's da eine?
Andererseits vielleicht auch genau dieser Gedanke interessant, weil es ja auch wieder eine Provokation ist irgendwo und man vielleicht genau dann in diesen Bereichen oder in diesem Umfeld irgendwie Impulse geben kann, also dass man sich damit auseinandersetzt, was auch immer. Also das ist, wie gesagt, für mich ist das immer so ein Für und Wider und grundsätzlich mag ich es eigentlich auch ganz gern, wenn man sich ein bisschen wo reinsetzt, wo es jetzt nicht so üblich ist, diese oder man diese Thematik nicht so kennt. Oder dem halt nicht so gut gesonnen ist. Ja, Unruhe stiften kann man es nennen oder einfach auch, wie gesagt, die Diskussion eröffnen. Ja.
Also wir sehen ja, Greenwashing bringt der Natur nichts. Ja. Wir sehen auch, Femwashing bringt dem Feminismus und den Frauen nichts. Mhm. Und ebenso bringt an sich Pinkwashing auch der queeren Community an sich nichts. Und
ja. Also ich habe da, ich weiß nicht, ob es jetzt ein bisschen ein paar Jahre her, da war so ein Konzert und da ist dann ein Musiker aufgestanden und hat gesagt, wie viel so ein Musiker im Chor verdient. Und das war irgendwie auch so eine, da war irgendwie, also es hat irgendwie Aufsehen erregt, aber ich glaube eben, wenn du so ein Orchestermusiker bist, dann kannst du dich nicht, da musst du einfach Geld damit verdienen. Ja? Und deren Stimme wird einfach nie gehört. Ja? Und ich glaube, wenn man ich fände es eben ganz interessant, wenn jetzt die ÖVP, ich glaube nicht, dass die ÖVP einen Pride-Wagen irgendwann nochmal hat, aber es dann zu nutzen.
Ich glaube, man würde das nicht zulassen.
Ja, ich glaube schon, und wir haben immer wieder auch darüber gesprochen, ich glaube, es ist ja spannend, dorthin zu gehen, wo es vielleicht ein bisschen wehtut, wo man vielleicht einen packen kann, ja, den man gern hat. Und ich meine, ich bin ja auch ich habe einen Zweitwohnsitz in Niederösterreich und dort bin ich auch irgendwie so ein anderer Mensch, ja. Als hier.
Ja, machen wir dort was. Hm?
Ja, bin ich ein anderer Mensch und es ist, glaube ich, auch total okay, weil man sich einfach, weil wir gelernt haben, und du hast es vorher auch schon gesagt, wir haben uns gelernt, so wir sind sozialisiert, wie wir uns bewegen, in welcher Umgebung. Und manchmal, wir kennen alle das Gefühl, wenn man so das Gefühl hat, ich fühle mich total gut aufgehoben da, ich kann einfach sein, wie ich bin, ich fühle mich wohl, ich muss mich nicht verstellen. Aber wir kennen eben auch die anderen Situationen. Und ich glaube, wenn man das Gefühl hat, dass man so in einer anderen Situation ist, ich glaube, dann ist es wichtig, dass man Flagge zeigt. Dass man nicht reinschlupft und sagt, naja, bevor ich da jetzt irgendwo aneck, sage ich lieber nichts. Und das ist aber einfach auch hart, ja? Weil das ist ja auch ein wirtschaftlicher Faktor. Nicht?
Also ich habe die letzten 2 Jahre eigentlich mitbekommen, dass ich durchaus anecke mit meiner Kunst. Einmal war eine Situation am Karlsplatz eben, in der Unterführung, da gibt es so ein Ausstellungsspace, also im öffentlichen Raum. Und da wollte man mich zensieren, meine Arbeiten. Mhm. Und das war dann unterm Strich auch ein bisschen Kampf. Also es war von Wiener Linienseite. Und was ich auch höchst problematisch finde, weil im Großen und Ganzen war es so, dass Wiener Linien gerade sich immer sehr als divers darstellen der Queer-Community sehr gut gesonnen, also auch, weil das jetzt den Pride Month betrifft. Und
weil die Straßenbahnen dann so
genau
gebrandet sind. Na gut, aber das ist dann klassisch Pinkwashing, oder?
Das ist Pinkwashing. Mhm. Und zwar, es wird in dem Moment Pinkwashing, wenn mir der Werbechef gegenübersteht und sagt, hätte man das Konzept vorgekannt, hätte man was im Pride Month damit machen können. Mhm. Und das ist natürlich alles andere als okay. Mhm. Und jetzt vor kurzem war es eben auch so, also ich wurde gefragt, ob ich bei einer Ausstellung mitmachen mache, die kommt jetzt eh nicht zustande, wo halt auch die Personen, die das Ganze organisieren, eigentlich sehr konservativ sind und wo es halt dann auch immer ständig darum ging, keine Ahnung, wir queere Community drängen quasi Kinder, Transgender auf und so weiter. Mhm. Und was ja absoluter Blödsinn ist und widerlegt ist. Und auf jeden Fall, das ist auch so eine, wo ich dann mir an einem gewissen Punkt die Frage gestellt habe, mache ich da mit, kann ich das für mich vertreten? Mhm. Und aber ich bin dann irgendwie zu dem Punkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, ja, natürlich, weil du setzt dich hin und sprichst dann aus.
Mhm. Mhm. Es ist abgesagt worden.
Es ist abgesagt worden.
Vielleicht haben die den Braten gerochen.
Ja, weiß ich jetzt nicht, aber grundsätzlich, wie gesagt, also ich habe für mich dann, also ich war dann echt so im Zwiespalt und habe dann gedacht, es fühlt sich nicht gut an, es fühlt sich nicht gut an. Aber ich sehe mir gerade, dann ist es irgendwie wichtig, dass kann es gut auch sein, sich dann hinzusetzen, weil es hätte auch Talks gegeben, also war geplant, und dann auszusprechen und zu sagen, nein, das ist nicht so. Mhm. Ja.
Das heißt, deine Kunst, was hätte man gemacht, wenn das irgendwie zensuriert wird?
Naja, meine Kunst wollte man ja.
Die Kunst wollte man,
die
aber...
Kunst wollte aber,
man. Die
aber,
Nacktheit aber, wollte nackt, man
aber,
nicht.
Die, also ich sage jetzt mal so, also am Karlsplatz, das war eine Sache, also da ging es halt einfach darum, also natürlich der Vorwand nackt, es ging aber eigentlich um die Darstellung von queerer Männlichkeit, sage ich jetzt mal. Es gab auch eine biologische Frau in dieser Ausstellung, wo die Brüste zum Beispiel kein Problem waren. Mhm. Klassiker. Also,
ja, der schlaffe Penis, der ist ein Problem, aber die Brüste kennt man ja schon.
Der schlaffe Penis ist ein Problem?
Ja.
Und, ja. Der erregierte Penis wäre kein Problem, oder?
Auch natürlich, also, aber.
Aber wenn man, ich meine, der heilige Sebastian am Baum, der hat immer einen schlafen, also den kenne ich nicht.
Nein, es ging eigentlich darum, also was ich sagen wollte damit, es war keine pornografische Darstellung, es war kein erregiertes Glied zu sehen, es war
einfach ein nackter Mann.
Es war ein nackter Mann, und das ist auch, also auf eine Art und Weise gemalt, wo auch das Stück jetzt nicht gerade im Zentrum ist, wo es nicht darum geht, sondern wo es einfach um die reine Körperlichkeit ging.
Ja, aber gut, ich meine, dann ist eh Hopfen und Malz verloren. Also wenn das ein Problem ist, dann ist ja eh alles klar, oder?
Ja.
Ich meine, das ist...
Ja. Brauchen wir auch an dieser Stelle nicht mehr drüber weiterreden.
Okay. aber es ist ja grundsätzlich gut. Ich glaube, also... wenn es nicht wurscht ist, oder? Jetzt mal ganz, ganz pragmatisch, also ein Skandal hat ein kleines Skandälchen hat noch nie geschadet, auch weil es ja auch klar macht, wofür man steht, und dass man dann eben auch seine Konsequenzen zieht. Aber du hast das, wie ist es dann ausgegangen, die Geschichte? Ich muss jetzt noch ein bisschen nachfragen. Also es wurde nicht zensuriert,
das hängen geblieben. Wir konnten uns dann einigen, indem ich, also... Sie wussten natürlich, dass sie sich da, also dass sie quasi nicht ankommen, weil es ein Blödsinn ist, weil, also da stellen sie sich ja selbst irgendwo auch bloß. Ja. Und wir haben uns dann geeinigt, dass zwei Arbeiten ein bisschen weiter nach hinten gehängt wurden. Das war so der Kompromiss quasi.
Die Brüste sind vorne geblieben, oder?
Die Brüste durften natürlich vorne bleiben.
Und das schlaffe Glied musste ins
hinterste Glied. Also es war noch alles zu sehen, es hat sich nicht viel geändert, aber schlussendlich durfte das dann die zwei Wochen hängen bleiben.
Cool. Die Kunst hat gesiegt.
Die Kunst hat gesiegt. Da geht es natürlich auch um Kunstfreiheit irgendwo. Ja. Zensur geht überhaupt nicht.
Ja, ich denke mal, da kommen dann so Argumente, ja, da gehen ja viele Kinder vorbei. Und
ja, das war unter anderem ein Argument, oder?
Natürlich. Und also ich habe ja einen panischen Anruf bekommen, nächsten Tag in der Früh, nachdem ich aufgebaut habe, dass quasi Drohungen von einer Rechten gibt, also von rechts. Und ich weiß jetzt auch nicht, was man da glauben soll. Mhm. Vielleicht sitzt doch irgendwer... da bei Wiener Linien oben und sagt, okay, mir gefällt das einfach nicht oder was auch immer. Also unterm Strich, man weiß es nicht. Mhm. Natürlich auch die Personen, die es kuratiert haben, die mir auch diesen Platz zur Verfügung gestellt haben. Mhm. Unterm Strich hätten die sich halt auch ein bisschen näher mit meiner Kunst auseinandersetzen müssen und mit den Regeln der Wiener Linien, ob das funktioniert oder nicht. Mhm. Ja.
Ich habe vor ein paar Monaten hier zu sitzen gehabt, die Mitglieder von Chilitin. Mhm. Und die hatten ja vor ziemlich genau 20 Jahren diesen mega Aufruhr da in Salzburg mit ihrem Brunnen. damals unter der Ägide der Agnes Husslein dort aufgestellt. Und der wurde ja direkt verbaut. Also da hat ja die Lokalpolitik dafür gesorgt, dass das einfach zugebaut wird. Also die Geschichte schreibt ja zum Glück, also trifft ja Urteile, nicht? Und dieser Politiker, der diese Verbauung veranlasst hat, ja, ich glaube, das wird, ich meine, wahrscheinlich wird es ihm wurscht sein, ja, aber ich glaube, es ist einfach, also 20 Jahre später weiß man, wer da gewonnen hat, ja, auch wer da erhobenen Hauptes rausgeht, und ich glaube, es wird bei dir auch nicht anders sein. Ich liebe die Wiener Linien, ich habe eine Jahreskarte, ich finde die Straßenbahn toll.
Absolut, ja. Absolut, also das beste Verkehrsnetz hier in Wien. Also. Mhm.
Und ich finde das auch, wenn diese unterschiedlichen U-Bahn-Stationen, die dann, aber ich weiß auch nicht genau, unter welchen Auflagen die Künstlerinnen und Künstler, die U-Bahn-Stationen gestaltet haben, da werken mussten oder durften, das weiß ich nicht, da hätte ich gerne mal ein bisschen, vielleicht werde ich mal jemanden von der Kunstabteilung der Wiener Linien einladen.
Marketingabteilung, ja.
Maria, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Ich meine, was hat dich fasziniert beim Ophorus, an der Kunst vom Ophorus? Und ich meine, ich weiß, du bist eine kunsthistorische Triebfeder, du bist dauernd unterwegs, wenn man dich erlebt. Wenn du Führungen machst, das ist ein Erlebnis. Du bist, also ich glaube, du bist selber eine künstlerische Ader, ein performatives Talent. Was ist dich packt? Ich meine, du hast über die Renate Bertelmann jetzt geschrieben. Was war es bei der Renate Bertelmann und was war es beim Ophorus?
Es ist das Performative, ganz einfach. Und das Performative ist einfach so ein gewisses Element der Veränderung. Und wenn wir uns die Kunst von der Renata anschauen, sie arbeitet mit Bildern, Zeichen, Systemen, und die gesellschaftlich konnotiert sind. Nehmen wir da die schöne, jungfräuliche Braut. Mhm. Jede Frau möchte wie eine schöne Braut ausschauen.
Standesamtlich heiraten, aber trotzdem hübsch sein.
Mädchen wachsen auf mit diesem Gedanken der Braut und ich will unbedingt heiraten und so weiter und so fort. Und Renate Bertelmann macht daraus ein Brautmonster, ein schwangeres Brautmonster. Und überhaupt diese schwangere Braut, das geht ja dann noch zurück zu Goethe, zu Faust, ja, die Gretchenfrage, die Gretchenmoral. Mhm. Also auch diese gesellschaftliche Bedingtheit, die Frau zu spüren bekommt. Ja. Mhm. Also die Frau wird ja da auch in die Enge getrieben. Ja, entweder wird sie aus der Gesellschaft ausgeschlossen oder sie wird dann zu einer Kindsmörderin, und wenn das herauskommt, wird sie umgebracht, sowieso. Mhm. Mhm. Das heißt, was soll sie machen, Pest oder Cholera? Sie hat ja gar keine Wahl, sie ist gebunden. Mhm. Bilder, mit denen wir konditioniert worden sind, dass sie die aufgreift und umkonnotiert, umschreibt. Mhm. Und das finde ich eben das Spannende, dieses Element der Veränderung, dieses transformative Element. Mhm. Und beim Ophorus ist es da relativ ähnlich. Ich mag dieses Performative. Also wir sehen da diesen Körper, wir sehen da die Adern, wir sehen die kleinen, feinen Härchen, wir sehen da eine wirklich ganz, ganz tolle Technik auch dahinter, und dann eben plötzlich eine gewisse Pose, dieses Voguing, oder wir sehen, dass ein Körper plötzlich aufhört, in einer Linie oder ins Abstrakte geführt wird. Mhm. Und ich finde, da fängt man dann zu denken an. Mhm. Warum ist das denn so? Warum ist das Bild nicht fertig? Was möchte der Künstler damit ausdrücken? Mhm. Was steckt dahinter? Und ich finde es auch beim Ophorus so schön, dass eben der Phallus einfach zum Penis wird. Und das Gleiche finden wir auch bei der Renate Bertelmann vor. Mhm. Ja, der Phallus dieser Macht wird zur Natur, wird zum Penis. Also mhm. es wird einfach in diesem Witz, in dieser Ironie des Lebens vielleicht auch einfach dargezeigt.
Mhm. Also und weg vom Symbol?
Weg vom Symbol, mhm. hin zum einfachen Bild, also mhm. was es dann auch wirklich ist.
Mhm. Das finde ich spannend, ja. Weg vom Symbol, weil ich meine, wir alle wissen, wir alle spielen mit dem Begriff des Phallus-Symbols, aber das ist eigentlich auch, hey, niemand hat eigentlich, also ich will das ja gar nicht, ich identifiziere mich natürlich auch über meine Körpermitte, aber das ist jetzt mein eigenes Ding, es ist jetzt nicht, ich sehe das nicht als Symbol der Stärke oder so, das ist ja Schwachsinn.
Naja, bei Renato Bertelmann ist ein prägendes Beispiel, ist da der heilige Erectus, also die Reliquie des heiligen Erectus. Du lachst, du kennst das Werk. Und jetzt eine Frage an dich, Axi. Wenn du diese Reliquie des heiligen Erectus siehst, mhm. was geht dir da durch den Kopf?
Zeig's mir jetzt nochmal. Ich muss mir das jetzt nochmal, hol es auf dein Telefon, wenn du mich jetzt so schnell fragst. Ich brauche auch ein bisschen Zeit, da zu überlegen und zu reflektieren. Das heißt, ich bin Podcast-Profi. Ich nehme mir einfach die Zeit, bevor ich jetzt was sage. Aber ich glaube, dass man ja auch differenzieren muss zwischen dem, was mir spontan durch den Kopf schießt und dem, was ich dann durch meinen kunsthistorischen Filter schicke und leite.
Und eventuell auch die Sozialisierung.
Ja, ich bin auch ein Fan davon, die Sozialisierung auch als eine Art Konditionierung zu verstehen.
Absolut.
Ein sehr gutes Beispiel ist eben die Konditionierung von Frauen. Du darfst nicht so sitzen, breitbeinig, du musst die Beine übereinander legen, mhm. Zieh den Bauch ein, Brust raus, mhm. gerader Nacken, gerader Rücken, mhm. Lach nicht so laut.
Und das ist zum Beispiel auch das, was ich noch einhaken wollte, wenn du sagst, also du identifizierst dich nicht also mit diesem Symbol des Phallus irgendwo. Aber es ist sehr wohl was über Generationen weitergegeben wird. Wir sprechen da von einer Machtstruktur eigentlich mhm. und das ist das patriarchale System, wofür mhm. steht der Mann an der Spitze.
Mhm. Also jetzt habe ich das hier am Telefon von der Maria. Also ich bin, wenn ich in eine Kirche gehe und ich schaue mir die kirchliche Symbolik an, ich war ja vor ein paar Monaten in Venedig und wenn ich mir die Himmelfahrt von Tizian anschaue oder irgendwas anderes, dann kann ich das total trennen. Ich bin jetzt kein gläubiger Mensch. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass jeder Mensch, der jetzt wirklich tiefgläubig ist, mit dem San Erectus hier ein Problem hat. Ja? Ich halte nichts von kirchlichen Reliquien. Wenn das ein Haar vom Beethoven ist, dann interessiert mich das mehr, als wenn das ein Knöchelchen vom Petrus ist. Ja? Deswegen kann ich den San Erectus von der Renate Bert, ich sehe es als sehr ironisch, dieses ganze System aufs Korn nehmend.
Es ist eine ganz einfache Bildsprache, nicht wahr?
Also das kennen wir alle und deswegen, aber das muss man jetzt, also ich sage jetzt mal, da finde ich so ein Porträt vom Bacon geiler. Ja. Aber was hast du erwartet? Ich meine, das ist jetzt eine sehr, also ich kann das gar nicht jetzt Kunst.
Ich mein, aber wenn verstehst man das, du jetzt, was ich meine mit der Phallus wird zum Penis?
Mhm.
Also dieses Machtgefüge wird demaskiert, dekodiert, dekonstruiert und was bleibt denn dann übrig?
Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt. Was bleibt denn eigentlich übrig? Ich glaube, bei dieser ganzen Diskussion, es geht immer ja, wir sind ja alles Menschen, ja? Wir alle haben unsere Bedürfnisse, wir bewegen uns alle in einem Umfeld, der eine malt Bilder, die andere schreibt Texte drüber, ich versuche die Bilder dann dank der Texte irgendwie zu verchecken. Ja? Wir folgen alle irgendwie so unserem Lebensplan und ich glaube, je sturer, vielleicht ist stur der falsche Ausdruck, aber je klarer das Bild wird, dass man vor sich hat, dem man auch irgendwie folgen möchte, je besser dieser Fahrplan ist, desto größer ist auch die Chance, dass man andere davon überzeugen kann, da vielleicht hinzuschauen. Und ich glaube, da ist man, da muss man einfach gut definiert die Sache, an die Sache rangehen, weil nur dann kann man die Menschen, kann man den Menschen sagen, Schatz, it's nothing to be afraid of. Ja? Wenn du es nicht magst, gut, aber lass uns wenigstens darüber reden.
Ich finde es dann auch wichtig, Personen, die vielleicht homophob sind oder so, sie mal einfach mit der Frage zu konfrontieren, würdest du dein Kind weniger lieben, wenn es dann homosexuell wäre?
Mhm. Boah, ich glaube, das ist ein ganz
hartes Thema. Das ist eine ziemlich harte Frage. Ja. Ich glaube, dass diese Personen darüber noch nie nachgedacht haben. Mhm. Und dann vielleicht kann einfach mit dieser einen Frage etwas angestoßen, etwas bewegt werden. Und vielleicht kommt man dann auch zum Schluss, nein, ich werde das Kind wegstoßen von mir und so weiter und so fort. Aber vielleicht kommt man dann tiefer und sagt dann, nein, Liebe ist universal. Ich werde es ja nicht weniger lieben.
Loving is unconditional. Obwohl, ich glaube, das ist immer, ich meine, das ist, glaube ich, dann wieder ein Thema, da geht dann wieder ein anderes Thema auf. Ich glaube, dass wir gesellschaftlich schon hätten wir damit zu kämpfen. Ja? Also ich glaube, dass es noch, also es gibt ja auch global gesehen viele Kulturkreise, wo das viel weniger problematisch ist als bei uns noch.
Oder? Wir sprechen natürlich immer von einer eurozentristischen Perspektive. Ja, das dürfen wir nicht vergessen, auch wenn wir uns da jetzt so, sag ich mal, relativ locker über den Begriff queer unterhalten, gibt es natürlich Länder, wo das alles ganz anders ausschaut. Mhm. Und manche dieser Länder sind gar nicht so weit weg. Mhm. Ja. Was halt auch mit Rechten nicht rosig ausschaut. Mhm.
Also ich glaube, die Frage, die du stellst, Maria, würdest du dein Kind weniger lieben, wenn es dir sagen würde, dass es homosexuell ist? Also ich nicht. Die meisten Menschen, mit denen ich mich umgebe, nicht. Aber ich kenne, also ich könnte mir vorstellen, ich kenne sicherlich ein paar Leute, die damit zumindest mal so, die da mal kräftig schlucken müssten. Hm. Das weiß ich nicht, aber das wird sich auch nicht überprüfen lassen.
Nein, aber das ist so eine Tür, die man öffnet, eben zum Thema Queerness.
Ich liebe das Kind, aber ich muss ja nicht an die große Glocke hängen. So wäre das wahrscheinlich dann.
Das werden die Nachbarn sagen. Ja. Da sind wir schon wieder in diesem Social Construct. Mhm. Das ist schon wieder problematisch. Mhm.
Gut, wir könnten jetzt ewig weiterreden. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das dass man da über vieles weiter, also dass es da noch groß weitergehen könnte. Ja? Ich glaube, wir haben jetzt ja nur über die Kunst, oder wir haben wir sind so von der Kunst ausgegangen, aber man merkt so richtig, dass es eigentlich die ganze Zeit auch weg will von der Kunst. Ja? Es geht ja um mehr als das.
Aber Axi, ganz ehrlich, könnte man einen Francis Bacon ohne seine Queerness sehen oder ohne seine Erfahrung? Hätte er ohne seine Erfahrung überhaupt solche Werke produzieren können? Und da sind wir wieder in der Kunstsoziologie. Mhm. Und ich glaube nicht, weil der Mensch ist ein Produkt seines Umfelds und die Kunst als Ausdruck dessen ist eben dann auch ein Produkt des Menschen selbst.
Also weißt du, ich habe mal vor, es gibt so ein kleines Video von Francis Bacon, wo er darüber redet, wo er an der Leinwand steht und sagt, so manchmal tagelang wurschtelt er herum und es tut sich gar nichts und dann ist er wütend und dann batzt er irgendwas auf die Leinwand und plötzlich geht da was weiter und dann findet er was. Und ich glaube, wir sehen heute paar hundert Bilder, die Welt verändert haben, die in den Museen hängen. Wir stehen staunend davor, wir sehen dieses Produkt, das ist aber nur, das ist die Geschichte, also das ist die Erfolgsgeschichte. Aber dass der Francis Bacon auch eine Leidensgeschichte hatte, eine Aneinanderreihung von Misserfolgen, von Bildern, die nicht funktioniert haben, das sehen wir ja nicht. Ja. Mhm. Also ich glaube, letztendlich sind wir dann eben alle nur Menschen, manches gelingt, manches geht in die Hose. Ich finde das, dieses Gespräch ist total gelungen. Also ich finde es, um jetzt den Superbogen zu machen, weil wir sind schon irgendwie lang. Also ich finde das wahnsinnig schön. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es, ich habe mir gedacht, dass wir dieses Gespräch von der Kunst ausgehend führen, aber und ich finde auch, dass das etwas ist, worauf ich mich immer verlassen kann oder zurückfallen kann, aber ich habe das Gefühl, dass es eben, da geht es viel ums um Haltung, um Menschlichkeit, um Offenheit, Einstehen, auch Diskussionsbereitschaft.
Menschlichkeit, das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort.
Und also ich glaube, wenn wir drei so ein Manifest, so we are we for president, ich glaube, dann könnte es irgendwie besser werden. Ne? Also nein, ich habe echt das Gefühl, dass das schon, ich meine, Maria, wir kennen dich jetzt schon lange. Ich glaube, du hast einfach einen klaren Blick auf die Dinge. Du stehst zu dem, was du tust. Das ist, du würdest jetzt sagen, ja gut, ich meine, ist ja eh klar, aber das ist nicht selbstverständlich, finde ich. Und Ophorus, deine Bereitschaft da, ich meine, ich ziehe den Hut vor jeder Künstlerin, vor jedem Künstler, die diesen harten Weg geht. Ja. Und mein Vater, der Herbert, der hat mir mal vor vielen Jahren so ein bisschen pathetisch ins Ohr geflüstert, solange es Künstlerinnen und Künstler gibt, die diesen Weg gehen, ist die Schöpfung noch nicht abgeschlossen. Das ist geil, oder?
Geht wow, was für ein Satz.
So deep.
Und nein, aber ich glaube, ich meine, man muss
oh
es, ich glaube,
der
Ton macht dir die Musik, nicht? Ich glaube, aber inhaltlich stimmt das, ja, weil es geht weiter und ich glaube, wenn wir eine Chance haben wollen, die Menschen davon zu überzeugen, dass dieser Weg auch immer neu verhandelt werden muss, dann brauchen wir die Künstlerinnen und Künstler, die das auch zeigen.
Weil es ist alles ein Prozess, es fließt alles dahin und es ist alles sowieso schon in Veränderung und es kann einfach nicht stagnieren.
Genau, sollte man auch nicht, weil aufhört Zeit zu kämpfen, dann kommen wieder andere, wir haben es ja auch schon ein paar Mal so angedeutet, dann kommen wieder andere Gesinnungen herein, die das alles wieder kaputt machen, was man sich aufgebaut hat. Also bleiben wir wachsam.
Und Zeit, Raum und Natur stagnieren ja auch nicht. Warum sollte der Mensch das tun?
Ja.
Und gerade so auch in der Suche nach der eigenen Kunst oder der eigenen Ausdrucksform in der Kunst, das ist ja auch ein sehr, sehr, sehr starkes Suchen nach der eigenen Identität irgendwo.
Mhm. Ich wünsche dir viel Glück, Ophorus.
Danke.
Auf dieser Suche. Und auch dir, Maria.
Danke.
Super Gespräch. Dankeschön.
Danke fürs Gespräch.
Danke für die Einladung.
Ja, puh. Also ich muss sagen, von all den vielen Gesprächen, die ich hier mittlerweile jetzt schon im Podcast führen durfte, sind die zu dritt immer besonders spannend. Ich finde, das hat ganz wunderbar funktioniert. Liegt natürlich nicht an mir, sondern an den beiden, die heute hier bei mir waren, die Maria und der Ophorus, die sehr respektvoll miteinander umgehen, auch in einer Kultur des Sprechens. Das fand ich irgendwie sehr schön und ich hoffe, ihr habt das auch genießen können. Wir sind mittendrin quasi jetzt, ja, wir starten quasi in den Herbst hinein und das geht halt nicht, wenn alle zusammenhelfen. Ich möchte mich bedanken fürs Zustandekommen dieser Folge bei der Fabienne Lubczyk für Schnitt und Redaktion und bei Matthias Jakisic für die Produktion und die Musik und für die Sarah für diese wunderbare Stimme. Wenn ihr Beschwerden habt, Anregungen oder Kritik, dann bitte an redaktion@giesundschweiger.at oder ihr schreibt es mir einfach direkt. Sollte auch kein Problem sein. Also, alles Gute und bis bald.